Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und in dieser Folge schauen wir mal ein bisschen genauer darauf, wie es gelingen kann, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und was Tischlereien und andere Unternehmen tun können, um diese auch langfristig im Team zu halten. Employer Branding, also das Aufbauen einer Arbeitgebermarke, ist hier ein häufig genanntes zentrales Stichwort. Doch was steckt genau dahinter? Warum ist es wichtig? Und wie kann sich ein Unternehmen gegenüber potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, aber eben auch gegenüber der bestehenden Mannschaft als attraktiver Arbeitgeber positionieren? Das sind die Fragen, auf die unser heutiger Gast ganz bestimmt die passenden Antworten hat. Als gelernte Steinmetzmeisterin hat Katrin Post-Isenberg jahrelang selbst im Handwerk gearbeitet und sich einen kleinen Betrieb aufgebaut. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich eben aber auch mit dem Thema Employer Branding und berät Handwerksunternehmen, wie sie sich bei der Suche und bei der Bindung von Fachkräften erfolgreich positionieren können. Hallo Katrin, herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt.
Hallo Jens und hallo Nova.
Ja, das stimmt. Eigentlich sind wir heute hier zu dritt bei der Aufnahme. Der Bürohund Nova liegt aber hier ganz gemütlich unter dem Tisch. Katrin, interessierten Leserinnen und Lesern unseres Verbandsmagazins Perspektiven dürftest du nicht ganz unbekannt sein. Im vergangenen Jahr haben wir über einige Ausgaben hinweg eine Reihe mit dir rund um den Aufbau und die Pflege einer Arbeitgebermarke veröffentlicht. Was fasziniert dich an diesem Thema und ja, wie bist du dazu gekommen zu sagen, in dem Bereich möchte ich andere Betriebe dabei unterstützen, sich gut aufzustellen?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich selber sage, boah, da habe ich ja früher mit meinem Steinmetzbetrieb genau an diesen Themen gearbeitet. Und erst als ich den Betrieb geschlossen habe, 2017 war das, nach 9 Jahren, habe ich im Institut der Deutschen Wirtschaft gearbeitet als Referentin für Personalthemen mit genau den Themen, wo ich jetzt auch wieder als Unternehmerin selbstständig unterwegs bin, eben Arbeitgebermarke, Rekrutierung und Social Media. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, also das, was hier draußen die Betriebe alle brauchen, weil ich als Referentin für Personalthemen unterwegs war, ist genau das, was ich früher erlebt habe. Und als ich dann einmal anfing, aus dem Nähkästchen zu plaudern, zu sagen, wie ich das sehe, wie ich das früher gemacht habe, wurden die Ohren immer spitzer, die Augen immer größer. Und ich sagte, okay, hier scheint scheinbar ein Bedarf zu sein. Einmal dieses Theoretische und dieses, wie machen wir das in der modernen Arbeits- und Personalerwelt, fürs Handwerk zu übersetzen.
Dass die Altersstruktur der Gesellschaft sich verändert, dass weniger junge Leute nachrücken und dass das massive Auswirkungen eben auch auf den Arbeitsmarkt hat, das dürfte mittlerweile eigentlich jedem irgendwo bewusst sein. Damit sind die Rahmenbedingungen ganz anders, als sie beispielsweise noch vor 20, 25 Jahren waren. Welches sind die zentralen Erkenntnisse, die Unternehmerinnen und Unternehmer für sich daraus ziehen sollten, um eben in diesen Rahmenbedingungen bestehen zu können?
Ist ja noch nicht mal, dass nur der demografische Wandel da ist und schon spürbar ist und auch noch die nächsten 10 Jahre mindestens anhalten wird. Es ist auch eher, dass die Arbeitswelt sich geändert hat, dass wir natürlich aus einer Welt kommen, Industrialisierung, wir dürfen froh und dankbar sein, dass wir einen Job haben, sich jetzt hin die Arbeitswelt entwickelt, dass wir sinnstiftend arbeiten wollen, dass wir Arbeit und Leben miteinander kombinieren wollen. Dieses Work-Life-Balance ist ja so ein fieses Buzzword geworden. Mhm. Es sagt aber genau das, was es eigentlich ist. Wir wollen es ganzheitlich betrachten, dass wir für eine gewisse Stundenzahl die Woche unser Leben, unsere Fachlichkeit verkaufen an einen Arbeitgeber. Und aber das Ganze sich gut anfühlt. Das ist der Arbeitsbereich, den wir, oder diese Arbeitswelt, die wir jetzt haben. Und da müssen sich ganz viele Unternehmen noch umstellen, weil die noch in diesen alten Strukturen immer noch arbeiten. Man muss wirklich sagen, das Handwerk hat natürlich auch durch den demografischen Wandel viele alte Betriebsinhabende und die leben noch nach diesen alten Strukturen. Und ich freue mich auf diese jungen Generationen und auch die Generationen, die dazwischen sind, die sagen so, wir haben verstanden, dass der Arbeitsmarkt sich geändert hat und da wollen wir ansetzen und wollen das ganze Ding nochmal neu denken.
Also du merkst ja schon auch in deinen Erfahrungen jetzt in den Gesprächen mit Betrieben, dass sich da was wandelt.
Ja, absolut. Und interessant ist auch, dass auf den Veranstaltungen oder die Seminare oder Workshops, für die ich gebucht werde, in der Regel eher die Jüngeren sitzen. die verstanden haben, dass sie etwas tun müssen. Da sitzt ja in der Regel auch keiner dabei, der sagt, nee, stimmt alles nicht und brauchen wir nicht und ne, hat doch immer so geklappt. Die sitzen da auch gar nicht. Da sitzen wirklich die Betriebe, die nach vorne gehen wollen, die Dinge verändern wollen, die merken, es geht so nicht, die selbstreflektiert sind. Und das macht richtig Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Das Verhältnis zwischen Bewerberinnen und Bewerbern auf der einen und Betrieben auf der anderen Seite hat sich verschoben. Heute geht es eben nicht für potenzielle Mitarbeitende darum, sich möglichst gut zu verkaufen, sondern auch die Unternehmen müssen sich möglichst gut präsentieren, um eben in der Gunst und im Interesse der Bewerberinnen und Bewerbern nicht direkt durchs Raster zu fallen. Wo setze ich denn als Betrieb idealerweise an, um eben mich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren?
Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass man sich besonders gut präsentieren sollte, sondern dass man sich präsentieren sollte.
Das reicht schon.
So, ja. Mit dem, okay. Also sich klar werden, was bin ich denn für ein Arbeitgeber? Was sind meine Stärken? Was sind meine Visionen? Was sind die Baustellen, die wir noch haben in Sachen Führung, Unternehmenskultur? Und das nach außen in die Sichtbarkeit zu bringen. Uns bringt es nichts, wenn wir schöne Werbekampagnen machen mit Glitzer und Glamour und Hochglanzfotos, wenn dann die Leute bei uns in den Betrieb kommen, weil sie sich interessieren, entweder als Praktikanten oder um mal einen Probearbeitstag oder irgendwas zu machen und dann feststellen, Moment, aber dieses Hochglanzbild oder dieses, was mir da nach außen gespiegelt würde, das stimmt irgendwie alles gar nicht hier drin, hier spricht keiner miteinander, die sind alle unfreundlich und dann gibt es, das Bild passt nicht übereinander. Von daher immer den Mut, in die Reflexion reinzugehen, in die Analyse reinzugehen, wo stehen wir? Was haben wir für Stärken als Arbeitgebermarke und die authentisch nach außen zu bringen?
Das heißt, ich muss mich erstmal mit mir selber beschäftigen, ja, beziehungsweise mit meinem Betrieb beschäftigen. Mhm. Mache ich aber idealerweise nicht mit mir alleine aus, sondern suche mir noch jemand Externes, beziehungsweise binde natürlich auch das Team mit ein.
Ja, natürlich. Das ist total ein ganz unangenehmes Thema. Es schmerzt auch, weil man da natürlich diese Selbstwahrnehmung mit einer Fremdwahrnehmung abgleichen muss. Und es macht total viel Sinn, sich vielleicht auch extern begleiten zu lassen, wo jemand konkret auch mal fragen kann, hast du diese Geschichte schon mal beleuchtet? Hast du an das Thema schon mal gedacht? Wie verhält sich das bei euch? Das kann man als Unternehmensinhaber vielleicht auch gar nicht so richtig beurteilen. Und dann natürlich, wenn man da in die Analyse gegangen ist, dass man dann auch sagt, so, ich hole jetzt das Team mal ab und sag denen mal, was ich vorhabe und dass ich bereit bin, auch für offene Kritik, für Lösungsvorschläge, weil das Ziel, was ich habe, ist, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, wo ich eigentlich, das ist ja das große Ziel, keine Stellenausschreibung mehr veröffentlichen muss, weil so viele Leute von außen mich wahrnehmen, mich als Unternehmen, mich als Unternehmenskultur und als Führungskraft, dass sich Leute melden, sagen, ich habe Bock für dich zu arbeiten, hast du irgendeine Stelle für mich frei? Und wir eigentlich in diese Not kommen zu sagen, nee, ich habe gerade keine Stelle frei, aber es ist mega cool, dass du dich bei uns bewirbst.
Wenn ich ein Produkt verkaufen will, dann schaue ich ja idealerweise darauf, wer es am Ende des Tages auch kaufen könnte oder möchte. Ich definiere also eine Zielgruppe und richte dann mich danach und mein Produkt entsprechend aus und meine Maßnahmen auch. Wenn es jetzt aber darum geht, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen, ist dann das Vorgehen ähnlich? Also definiere ich dann auch eine Zielgruppe? Wer könnte bei mir arbeiten zum Beispiel?
Ja und nein. Also wir müssen unbedingt Zielgruppen definieren, wenn es um eine Stellenanzeige geht, dass wir die auch wirklich personengerecht schreiben. Eine qualifizierte Fachkraft mit viel Erfahrung, die braucht eine ganz andere Ansprache in einer Stellenanzeige als ein junger Mensch, der vielleicht auch erst noch von dem Handwerk überzeugt werden muss, die Vorteile, dass man im Handwerk arbeitet, die aufgezählt werden müssen. Und wenn wir die Analyse für die Arbeitgebermarke machen, dann ist es ja, jedes Unternehmen hat eine Arbeitgebermarke. Die Frage ist immer, ist sie konkurrenzfähig? Wir müssen da nichts dazu dichten. Wir müssen nur wissen, wer wir sind als Arbeitgeber und wo wir hinwollen. Der große Kahn, den wir da fahren, braucht einen Tau, an dem alle mitziehen können. Wenn ich aber diesen Kahn nicht definieren kann und deswegen auch kein Tau ranhängen kann, weil es diesen Kahn nur, ich weiß es nicht, sinnbildlich gibt, aber ich ihn nicht definieren kann, kann ich kein Tau dranhängen, kann keine Menschen motivieren, an diesem Tau zu ziehen, um nach vorne zu kommen.
Du hattest das jetzt gerade schon gesagt. Damit potenzielle Bewerber überhaupt aufmerksam werden, muss man sich ja irgendwie präsentieren. Die klassische Stellenanzeige hat da möglicherweise durchaus noch eine Berechtigung. Darüber hinaus gibt es ja noch viele weitere Möglichkeiten, Jobportale, Jobbörsen, Social Media vor allen Dingen auch. Was sind aus deiner Erfahrung die besten Wege, wenn es eben um die Mitarbeitergewinnung geht?
Das ist so einfach, dass kaum einer dran denkt, es sind die Mitarbeiter selbst. Was machen wir alle, wenn wir nach Hause kommen? Wir schimpfen über die Arbeit oder wir sagen, nee, war ein schöner Tag. Wir sind alle Botschafter des Unternehmens, ohne dass wir das als Auftrag oder Stellenbeschreibung oder Aufgabenbeschreibung haben. Somit nutzen wir dieses Potenzial häufig überhaupt gar nicht, unsere Mitarbeitenden als Botschafter auch zu sehen. Habe ich einen Mitarbeitenden, der gerne zur Arbeit kommt, wird er auch in seiner Bubble, und das sind wir ja im Handwerk, wir sind über drei Ecken, kennt man jeden, wird er auch darüber sprechen. Und damit machen wir natürlich extern Interessierte und auch eigene Mitarbeitende zu Fans, die dann wie eine Empfehlung nach außen über uns sprechen. Und wir kennen das auch alle, wenn man in ein Restaurant gehen möchte und jemand sagt, oh, da war ich letztens auch, super Burger, richtig lecker, dann gehen wir da schon mal eher hin, als wenn jemand oder noch nie jemand da war oder jemand sagt, oh nee, lieber nicht.
Auf der eigenen Webseite aber was auch zu präsentieren von sich selbst, beispielsweise Karriereseiten einzurichten, macht natürlich sicherlich auch Sinn und dann dort eben auch Stimmen aus dem Betrieb mit einzubauen.
Absolut. Und vor allem brauchen wir diese Karriereseite auch, um die Hürde einfach zu senken, sich zu bewerben. Im Handwerk bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, wirklich die Hürde, sich zu bewerben, so tief zu setzen, dass man sagt, ruf einfach an, schreib mir eine WhatsApp, schreib mir eine E-Mail und diesen ganzen Klimbim mit Dokumenten erstmal als zweiten oder dritten Schritt auch einzuordnen. Erstmal zu sagen, lass uns doch mal ins Gespräch kommen, den Menschen in den Fokus zu rücken. Passen wir zusammen? Passt dir meine Nase? Passt du bei uns ins Team rein? Und das nach vorne zu setzen. Und das haben wir häufig im Handwerk schon, dass wir sagen, komm doch einfach mal vorbei, mach mal einen Tag mit und guck mal, ob das für dich so sich gut anfühlt.
Ja, also die Hürden möglichst gering halten.
Absolut gering.
Ja. Ist das auch was, womit kleine und mittelständische Tischlereien beziehungsweise Handwerksunternehmen auch punkten können?
Ja, unbedingt, ja. Vor allem zählt ja im Handwerk immer noch, wir sind ja in der großen Personalerwelt, sind wir mit Chatbots dran und ich weiß es nicht was, aber dieser regionale Aushang mit wir suchen und dann machst du da einmal auf, was du für Mitarbeitende suchst, funktioniert ja irgendwie immer noch. Geschweige denn auch erst recht über die Mitarbeitenden, wo man sagt, pass mal auf, wir wollen die Stelle hier besetzen, habt ihr Lust mitzuwirken, die dann vielleicht auch vor die Kamera springen, wenn es um Social Media geht, die auch anfangen, ihr Netzwerk nochmal anzuwärmen, zu sagen, wir haben hier eine Stelle frei. Im besten Falle ist aber jemand schon die ganze Zeit wechselwillig und hört davon und schreit direkt hier. Das ist ja das Ziel einer guten Arbeitgebermarke, dass ganz viele aktive Beobachter da sind, die nur darauf warten, dass irgendwie eine Stelle frei wird.
Ich hatte das gerade schon gesagt, Social Media ist natürlich auch ein wesentlicher Kanal für die Mitarbeitergewinnung. Worauf sollte ich denn, wenn ich auf Instagram und Co. unterwegs bin, achten?
Auch hier ist ja wieder, wir nutzen Social Media inzwischen ja als eine Suchfunktion. Wir versuchen, Social Media zu nutzen, um etwas herauszufinden, was ich sonst vielleicht nicht auf der Homepage finden kann. Denn die Homepage, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, oder die Karriereseite, ist immer auf sehr, sehr schön ausgelegt. Was wir da aber nicht sehen können, ist, wie wird die Werkstatt zum Beispiel aussehen, welche Maschinen werden benutzt, das stellen wir häufig gar nicht dar. Somit können wir tatsächlich Social Media auch nutzen, zu sagen, diese Mauern, die wir haben in unserem Betriebsgebäude, Unternehmensgebäude, die machen wir jetzt einmal gläsern und zeigen mal nach außen, was denn drinnen passiert. Wir haben natürlich damit gefiltert, wenn wir Mauer gegen Glas austauschen, gefiltert, wir können nichts hören, wir können nichts riechen, wir kriegen keine Internas mit und können somit auch gefiltert zeigen, wie es innen drin aussieht. Ich sage total gerne, Social Media ist ein Schaufenster. Nutze es, um zu zeigen, was bei dir innen drin passiert. Denn da kamen mich wirklich Mitarbeitende vor die Kamera bekommen, die zeigen, wie arbeiten wir. Für viele sind ja auch zum Beispiel Werkzeuge total wichtig, dass sie mit einer gewissen Marke zum Beispiel arbeiten oder die Art von Qualität, wie wir etwas umsetzen, da achten viele drauf. Niemand, der vorher zu 100% präzise gearbeitet hat, wird nachher sich in einem Unternehmen wohlfühlen, wo vielleicht auf Qualität nicht so viel Wert gelegt wird. Und da ist es total wichtig, das einmal zu zeigen, zu sagen, guck mal hier, so arbeiten wir und so sieht's echt aus. Ich kriege auch ganz häufig die Rückmeldung, ja, dann wie sieht denn dann die Werkstatt aus? Sag ich, ja, die sieht aus, wie sie immer aussieht. Hör auf, aufzuräumen. Wir brauchen genau das Bild, was es sonst auch hat. Denn das bekommen ja auch potenzielle Mitarbeitende, wenn sie zu Bewerbern werden, die dann an einem Probearbeitstag kommen und dann auch vielleicht sogar eingestellt werden, weil sie gesagt haben, ja, es ist cool, das ganze Bild passt zusammen. Dann wird die Werkstatt ja auch nicht anders aussehen. Ja. Und das hinterfragen wir ja auch, wenn eine Werkstatt wie geleckt aussieht.
Und es hilft ja auch, gegenüber potenziellen Kunden auch zu zeigen, wie arbeite ich. Also nicht nur das fertige Endprodukt, sondern genau, auch ein bisschen, ich sag mal, von meiner Produktion preiszugeben.
Ja, und das ist ja auch schön, dass wir auch zeigen, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Denn dieses alte Kundending mit der Handwerker ist nur unser Dienstleister, hört ja auch langsam auf. Hier auch zu sagen, guck mal, das ist das Team, was hier richtig coole Arbeit leistet. Ich bin stolz auf mein Team, weil nur deswegen kann ich Qualitätsprodukte rausgeben. Und man muss ja auch als Inhaber, Inhaberin auch gar nicht alles können von der Qualität, von der Fachlichkeit her. Wenn ich jemanden dafür im Betrieb angestellt habe, der das aber kann, ist das doch ganz wunderbar. Und dann kann man genau mit so einer Person, kann man sagen, guck mal hier, und das ist die Person XY, die bei uns die schönsten Schwalbenschwänze macht oder Verbindungen macht, die ich nie hinkriege und nachher in die Ecke schmeiße.
Du hattest das jetzt gerade schon gesagt, die eigenen Mitarbeitenden zu Fans des Unternehmens machen. Damit sind wir dann im Grunde auch schon bei einem weiteren Aspekt als attraktiver Arbeitgeber, eben nicht nur, wenn es darum geht, neue Teammitglieder zu gewinnen, sondern vor allem auch darum, die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und eben dafür zu sorgen, dass sie gerne im Unternehmen arbeiten. Welche Maßnahmen würdest du hier ganz vorne anstellen, wenn es eben um die Mitarbeiterbindung geht?
Ja, wir sind ja auch bei der Rekrutierung immer dabei, dass wir so viel Fokus darauf legen, uns auf die Neuen zu konzentrieren, während ich sage, Mensch, seid doch mal dankbar für diejenigen, die schon da sind. Das ist wie so mit einem Handyvertrag, ne? Schließt einen neuen Handyvertrag ab, hast du als Neukunde sensationelle Konditionen, bist du aber mit deinem Handyvertrag seit 15 Jahren da, bist du total schlecht unterwegs. Deswegen heißt es immer, Mitarbeitende zuerst zu pflegen und zu halten. Und das geht natürlich inzwischen über Wertschätzung, Gespräche. Hör deinen Leuten zu, was sie brauchen, was sie gut finden. Lass sie mitdenken, lass sie selbstständig arbeiten, sofern sie das wollen. Komm deiner Führungsrolle nach, indem du einzelne Mitarbeitende dann auch wirklich siehst, was brauchen die. Nicht jeder braucht die gleiche Führung, aber dass man da wirklich noch mehr wieder am Unternehmen arbeitet und nicht mehr nur im. Das machen ja viele auch noch immer, dass sie so, wir werden natürlich Handwerker, wir werden Unternehmer, weil wir unser Handwerk so lieben, das ist völlig klar, aber dann werden wir Unternehmer und dann müssen wir plötzlich führen und so viele andere Dinge machen und man möchte aber trotzdem eigentlich doch nur noch arbeiten. Funktioniert aber nicht, sobald man den ersten Mitarbeitenden hat. Und dieser Rolle müssen wir gerecht werden, zu führen, nach vorne zu gehen, zu sagen, pass mal auf, das ist die Richtung, ich habe das Ziel, hast du Lust mitzugehen, wie könnten wir es gestalten und so weiter.
Wie lernt man sowas am besten, das Führen? Ja. Das ist eine, ich weiß, das ist eine Frage, die macht wahrscheinlich relativ weit auf, aber ja, oder relativ viel auf. Aber
also Führen ist ja, kann bis zu 20% angeboren sein. Habe ich letztens noch eine Studie zugelesen, die ich jetzt nicht zitieren kann, fand ich aber spannend. Führen kann man insofern lernen, indem man anfängt, wieder den Mensch zu sehen. Das hat was mit Empathie zu tun. Da kann man sich vielleicht auch mal ein Coaching holen. Es gibt diese besonderen Momente, wo andere sagen, was regst du dich denn so auf? Und man selber hat eine Pulsschlagader, die gleich explodiert. Da kann man sich auch mit dem Emotionscoaching beispielsweise helfen lassen. Es gibt ganz viele Methoden, die uns im Alltag helfen oder vielleicht auch Weiterbildungen. Wenn man bereit ist, diese Führungsrolle einzunehmen und vor allem bereit ist, selbst reflektiert auch daran zu gehen, gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich begleiten zu lassen und man kann das lernen. Wichtig ist dabei immer, dass das nichts ist wie eine Matheaufgabe, die habe ich einmal verstanden und dann geht das so, sondern das ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Das ist ein Prozess, sich als Mensch auch dorthin zu entwickeln. Das muss man kommunizieren, auch mit den Mitarbeitenden. Ich weiß, ich habe hier so eine Schwachstelle, da explodiere ich immer direkt, aber ich bin da dran, ich habe mir jetzt ein Coaching gegönnt, ich weiß darum und ich möchte das gerne beheben.
Also offen mit solchen Dingen einfach auch umgehen.
Genau, ganz offen damit umgehen, kommunizieren, transparent halten. Das ist ja sowieso der große, ja, ich weiß auch nicht, der Zauberkasten, den man aufmacht. Holst du deine Mitarbeitenden ab und sagst denen, was los ist, dann gibt's ja auch direkt Verständnis dafür. Das muss nicht jeder gut finden, aber man versteht es, man kann es einordnen. Häufig hat man das ja auch, dass zum Beispiel, dann erlebst du bei einem Mitarbeitenden, der ist völlig toxisch unterwegs und schlechte Laune und reißt irgendwie alle mit in die schlechte Laune und dann erfährst du irgendwann zufällig, der hat zu Hause ganz große Probleme, hat finanzielle Sorgen, was auch immer. Dann weißt du darum, dann kannst du vielleicht als Arbeitgeber sogar sagen, wie kann ich dich unterstützen bei finanziellen Sorgen, einen Kredit anbieten, keine Ahnung was. Ne? Manchmal hilft auch einfach nur das Gespräch und danach ist diese Person deutlich entspannter, weil wir es auch verstehen. Wir verstehen es von beiden Seiten. Der eine hat es einmal ausgelagert und Arbeitgeber hat es verstanden und das ist eine ganz schöne Sache. Halt es transparent, offen, miteinander sprechen. Es ist ja zu Hause auch nicht anders.
Der ein oder andere wird vielleicht denken, wenn ich so offen damit umgehe, wird das vielleicht auch als Schwäche ausgelegt. Das sollte man ablegen.
Naja, wir werden ja, was wir alles, ich muss anders anfangen. In der Arbeitgebermarke ist es ja so, dass wir auf Authentizität bauen.
Ja.
Was ist eine Authentizität, die keine Schwächen hat? Wir dürfen Schwächen haben, wir dürfen Fehler machen. Das, was dabei aber notwendig ist, ist, dass wir mit diesen Schwächen und Fehlern auch umgehen. Bitte, bitte, niemand ist perfekt. Wir dürfen Fehler machen, kommuniziert sie einfach nur. Das war nicht gut. Wenn ich da jetzt nochmal drauf gucke, ich würde es heute anders machen. Und dass man das offen kommuniziert. Es geht nichts über Kommunikation, ich merke es immer wieder.
Ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar wie mit einer schlechten Google-Bewertung. Da sollte man auch drauf reagieren.
Richtig.
Und zumindest damit irgendwie umgehen.
Ja, und bei einer Google-Bewertung ist es ja auch so, dass man ja nicht demjenigen antwortet, der das geschrieben hat. Man antwortet ja immer für diejenigen, die es danach lesen. Es hat ja eine Botschaft. Mhm. Und es ist viel weiter gefasst. Bitte keine auch schlechte Kununu-Bewertungen nicht einfach stehen lassen, darauf antworten. Aber immer mit dem Fokus, ist es nicht für die Person, sondern für alle anderen, die es lesen.
Vor zwei Folgen ging es hier in der Lauschwerkstatt um das Thema Vier-Tage-Woche. Wer es noch nicht gehört hat, kann das gerne mal nachholen. Da berichtete der Tischlermeister Hans-Georg Mostert davon, dass sein Arbeitszeitmodell dazu geführt hat, dass er mehr Bewerbungen erhält. Welchen Stellenwert misst du Modellen wie der Vier-Tage-Woche oder auch flexiblen Arbeitszeiten und so weiter zu, um eben Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung zu erreichen?
Ich würde gar nicht mal so ein Modell in den Vordergrund heben, sondern eher sei offen für neue Modelle. Nicht jeder möchte eine Vier-Tage-Woche. Es gibt Menschen, die kommen gerne nur 8 Stunden am Tag, ich nenne es mal in Anführungsstrichen nur, während andere sagen, nee, ich mache lieber am Tag eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger, habe dafür am Freitag frei, was auch immer. Hier ist es auch wieder wichtig, einmal abzufragen, was die Motivation dahinter ist, das Modell zu verändern. Wir sind in einer Arbeitswelt auch angekommen, wo Männer wie Frauen mit Kindern arbeiten. Das ist nicht mehr so, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder versorgt. Und hier entsteht eine gewisse Parität. Wenn wir es als Arbeitgeber schaffen, dass wir auch den Männern die Möglichkeit bieten und das nicht immer nur auslagern auf die Frauen, dass die springen müssen, wenn das Kind krank ist oder aus der Schule abgeholt werden muss oder zum Zahnarzt muss oder was auch immer, dann sind wir natürlich auch offen für eine neue Arbeitswelt. Und das hat so viel Wertschätzung. Das heißt, wir müssen insgesamt auch wieder nachfragen, wenn der Wunsch kommt nach einer Vier-Tage-Woche, der übrigens auch zu einer geringen Krankenquote führt, das ist ganz, ganz spannend dabei, oder vielleicht zu flexiblen Arbeitszeiten, in welcher Form auch immer, immer die Motivation dahinter abfragen. Warum möchtest du das so machen? Und es entwickelt sich ja auch dahin, dass viele Menschen sagen, ich will gar nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten, ich möchte weniger arbeiten, weil ich ein Ehrenamt bekleide, weil ich, und das wird immer mehr kommen, meine Eltern pflege. Das wird immer mehr kommen die nächsten Jahre und da brauchst du Zeit für und im Zweifel brauchst du Zeit, um dich zu erholen von dieser emotionalen Belastung.
Authentizität oder eben auch Arbeitszeitmodelle ist das eine, aber was gibt's denn vielleicht noch so, ich sag mal, an handfesten Benefits, wo du sagen würdest, ja, das ist attraktiv oder das macht mich attraktiv in meiner Arbeitgebermarke?
Da habe ich mal einen LinkedIn-Beitrag zugeschrieben, der ziemlich abging. Ich habe nämlich gesagt, die steile These aufgerufen, Benefits sind keine Klebemittel. Dir bringt das Jobrad nichts, dir bringt auch der Obstkorb nichts, dir bringt weiß Gott was für eine Zahlung nichts, wenn du nicht gerne auf die Arbeit kommst. Wir brauchen alle ein Grundgehalt, mit dem wir alles finanzieren können, was wir so im normalen Lebensstandard brauchen. Und alle Benefits darüber hinaus sind nice to have, sind aber nichts, was wir brauchen oder was wir uns wünschen bei einem Arbeitgeber. Das sieht man ja auch in den Stellenanzeigen, da werden dann die Benefits aufgelistet, 35 Stück, wir hauen mal alles raus, was wir so haben. Ich kenne aber nicht eine einzige Person und kriege auch die Rückmeldung nicht, dass sich jemand beworben hat, weil es ein Jobrad gibt. Die Leute bewerben sich, weil die Stelle genau die ist, die sie bekleiden wollen, weil das Unternehmen cool ist, weil das Unternehmen gewisse Visionen hat, eine Haltung hat und nicht, weil es ein Jobrad gibt. Wir können die Benefits natürlich nutzen, um eine Wertschätzung zu zeigen. Wir sollten sie aber nicht nutzen, um zu sagen, und deswegen sind wir ein guter Arbeitgeber. Benefits sind nur on top, aber nicht die Basis.
Okay, also wie du schon sagst, einfach noch ein bisschen was, ein paar Goodies obendrauf, aber wichtig ist was anderes. Vor allen Dingen, weil du sagtest das gerade auch schon, eine gut funktionierende Kommunikation ist das A und O. Was sind für dich die Grundvoraussetzung, damit das eben auf allen Ebenen, eben zwischen Arbeitsvorbereitung, Produktion, zwischen Chef und Werkstattmeister, zwischen Gesellin und Azubi, also eben auf allen Ebenen reibungslos funktioniert.
Es braucht erstmal ein einheitliches Verständnis von Kommunikation. Wie kommunizieren wir miteinander? Die Art der Sprache und auch die Art der, wann kommuniziere ich mit jemandem? Ist es direkt? Ist es, ich versuche erstmal das alleine zu lösen? Ist es, ich warte noch einen halben Tag? Und dass man das erst einmal klar zieht. Da muss man natürlich auch ganz klar sagen, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Abteilungen gibt es, desto mehr Kolonnen gibt es. Ich brauche, je größer es wird, Strukturen, an wen ich mich wenden kann, wenn es irgendwo knirscht. Wenn ich keinen konkreten Ansprechpartner habe für sowas, und es können auch sogar zwei sein, dass es einmal ein Mentor ist, an den ich mich wende wegen vielleicht eher emotionalen, soften Themen, und es könnte jemand sein, man nennt sie ja dann die disziplinarische Führungskraft, wenn ich sage, Arbeitsqualität oder Kollege XY hat, ne, und, oder Kunde Meier hat oder so, dann wäre das die Ansprechperson. Aber es braucht Strukturen, an wen wende ich mich bei was. Das ist so dieser Kummerkasten, der nachher nicht gefüllt wird, und damit trägt sich Kummer fort. Damit brodelt etwas in sich. Es braucht Strukturen, wie man anspricht und an wen man sich mit seinem Anliegen auch wendet.
Eine Marke, ganz egal, ob jetzt Produktmarke oder Arbeitgebermarke, will nicht nur aufgebaut, sondern auch gepflegt werden. Was ist dafür notwendig? Also was müssen Unternehmen tun, um eben ihre Arbeitgebermarke dann auch zu pflegen und auch vor allen Dingen weiterzuentwickeln?
Na, Arbeitgebermarke ist ja nie fertig. Das ist ja die schlechte Nachricht dabei.
Okay.
Ja. Das heißt, wir müssen erstmal zusehen, dass wir wissen, was haben wir für eine Arbeitgebermarke, und dann auch immer dranbleiben. Alleine durch Krisen, die auf uns einprasseln. Das kann zum Beispiel der Ukraine-Krieg sein, der hat ganz viel durchgerüttelt. Seitdem ist übrigens Bezahlung gar nicht mehr an erster Stelle bei vielen. Das ist ganz, ganz spannend, während Sicherheit im Job nach vorne gerutscht ist. Oder andere Krisen, die wir vielleicht jetzt noch nicht absehen können. Corona, Riesenthema war es auch damals. Wir müssen flexibel bleiben. Die Arbeitgebermarke, die wir jetzt haben und wo wir ein Ziel haben, dass wir diese Arbeitgebermarke verfolgen oder eine Vision darin haben, kann in 2 Jahren völlig veraltet sein. Wir müssen hier leider immer dranbleiben, mal zu gucken, passt das zur aktuellen Situation bei uns in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, passt das dazu, oder sind wir jetzt hier auch schon wieder altbacken? Und dank künstlicher Intelligenz, dank Digitalisierung geht sowieso alles viel, viel schneller, und vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen schneller nochmal alles auf links drehen. Wir müssen aber permanent dranbleiben. Es ist nicht mal ein Marathon, es ist ein Dauerlauf.
Ja, gibt es denn irgendwelche, wo du gerade künstliche Intelligenz sagst, gibt es da irgendwie Tools, die ich nutzen kann für eben die Pflege meiner Arbeitgebermarke?
Ja, es gibt natürlich ganz viele Tools, die man nutzen kann. In erster Linie wäre es, den Gesprächspartner zu suchen in ChatGPT zum Beispiel. Wenn man auch gerade einen kleinen Betrieb hat und man kümmert sich vielleicht um viele Dinge auch ganz alleine, ChatGPT wirklich sinnvoll zu nutzen als Gesprächspartner. Man muss dazu sagen, bei jeder KI ist es so, dass wenn ich nicht verstehe, wie ich sie nutzen kann, dann bringt mir der beste Gesprächspartner nichts. Dann bringt mir die beste KI auch nichts. Das heißt, wir können uns auch hier nochmal vielleicht ein bisschen schulen lassen, uns Impulse holen, wie nutze ich das richtig, sodass ich nachher einen Mehrwert davon habe und auch ein Ergebnis bekomme.
Hast du Beispiele für, ich sag mal, erfolgreiches Employer Branding? Du hast ja jetzt schon den ein oder anderen Handwerksbetrieb gesehen und auch durchleuchtet. Was machen besonders erfolgreiche Betriebe? Was machen die besonders?
Ja, ich glaube, das, was sie erfolgreich macht, ist, dass sie bereit sind, auf diese Schwachstellen hinzugucken. Der Prozess ist ja nie zu Ende. Das ist dieser Dauerlauf, den ich gerade angesprochen habe. Und ich habe zum Beispiel mal ein großes Straßenbauunternehmen beraten und begleitet, und die haben gesagt, Mensch, es nutzt gar keiner hier unsere Ladestation für die E-Roller, und die E-Roller, die fliegen überall hier rum und keiner weiß und hin und her, und dann schließen die überall ihre Kabel an und das geht ja nicht wegen Sicherheit und so. Und dann haben wir in diesem Gespräch besprochen, okay, wie können wir das lösen? Und jetzt gibt's tatsächlich einen Unterstellplatz für E-Roller, wo die da auch noch eine Lademöglichkeit haben. Und plötzlich standen da alle E-Roller. Das Thema war durch, die stehen nicht mehr irgendwo in der Werkstatt oder im Fuhrpark rum und haben da etliche Kabel gezogen, und das Thema war ganz schnell durch. Und es ist so dieses, frag doch mal deine Leute, was sie brauchen, schau noch mal rein, geh raus aus diesem weißen Turm, raus aus deinem Büro, sprich mit den Menschen und guck mal genauer hin, und im Zweifel fragst du sie einfach. Das ist ja häufig, das machen wir ja gar nicht, wir denken uns immer auch hier Benefits, wir denken uns immer aus, was die alles brauchen, braucht aber nachher kein Mensch. Deswegen Wir sind schon wieder bei Kommunikation, verdammt.
Ja. Man merkt das, es läuft immer wieder auf die Kommunikation hinaus. Ja. Da wäre jetzt aber auch nochmal die Frage, wie gehe ich denn am besten, du sagtest, frag doch die Mitarbeiter einfach. Ja. Wie frage ich die? Frage ich die einzeln? Frage ich die in einem Team-Meeting? Ja. Oder frage ich die schriftlich? Oder wie gehe ich da am besten vor?
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich bin ein ganz großer Freund von, mach bitte Mitarbeitergespräche. Mindestens einmal im Jahr und mach die auf Augenhöhe. Für deine Mitarbeitenden, wenn du einen kleinen Betrieb hast mit 20 Leuten oder das ist ja auch schon ein großer Betrieb für viele, jede Woche einen zum Mittagessen aus. 1,5 Stunden, ihr verlasst das Firmengelände, ihr geht irgendwo essen und ihr unterhaltet euch. Und wenn dieser Mitarbeitende an diesem Tag einfach nur mal erzählt, dann hörst du zu. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, auch Mitarbeiterbefragungen zu machen. Oder man besorgt sich jemanden extern und sagt, okay, wir möchten hier gerne an etwas arbeiten. Wir haben eine Idee, an der wir arbeiten möchten und holt sich einen externen Moderator da rein oder Moderatorin, die alles auf eine neutrale Ebene holt. Denn wir sind ja sonst als Führungskraft ja auch in dieser Zwickmühle, dass wir zum einen aus den Mitarbeitenden Informationen rausholen wollen, zum anderen aber auch gleichzeitig immer im Ohr wieder abwägen, nee, geht nicht oder, ah ja, interessant und was hat er jetzt gesagt? Und dann sind wir in so einer doofen Zwickmühle, in so einer Doppelrolle drin, deswegen immer die Empfehlung, jemanden ja neutralen dazwischen zu holen. Ich habe demnächst zum Beispiel, freue ich mich total drauf, da begleite ich eine Steinmetzin, die übernimmt, nach vielen, vielen Jahren Mitarbeiterin sein, übernimmt sie den Betrieb und da gehe ich hin und wir besprechen einmal, okay, was habt ihr vor mit allen zusammen, das ganze Team, was habt ihr vor, was sind die Werte, die es vorher gab, was sind die Werte, die jetzt die neue Inhaberin haben wird und wie schaffen wir es gemeinschaftlich, dieses Ding hier nach vorne zu bringen? Und das würde sie alleine gar nicht schaffen. Die hat da einen Riesenberg vor sich an To-Dos, Bürokratie ganz vorne weg und auch an Dingen, die sie lernen muss, weil sie vorher nicht in dieser Führungsposition war. Und diesen Druck kann man ihr auch einfach nehmen, indem ich dann dazwischen komme und auch fragen kann, auch sagen kann, du guckst da gerade so komisch, gibt es da etwas oder du lachst da drüber, du verziehst das Gesicht und kann das ganz anders aufnehmen, neutral aufnehmen und zum Gespräch bringen.
Ist dann wahrscheinlich manchmal auch nicht so einfach, so einen Rollenwechsel vorzunehmen. Ich sag mal, jemand aus dem Team wird zu einer Führungsperson und dann ja sind ja möglicherweise Konflikte oder Konfliktherde vorprogrammiert. Wie geht man damit am besten um?
Auch wieder, mein Gott, ich wiederhole mich hier. Wir müssen es offen kommunizieren, aber es ist natürlich bei Betriebsübernahmen, die so eher so kleine Teams haben, ist ja auch, das ist ja nichts Überraschendes. Das wird vorher besprochen. Da wird auch die eine oder andere Person sagen, oh nee, da habe ich gar keine Lust drauf und wird von alleine gehen. Während andere sagen, na endlich, das ist ja ein Riesenmiteinander. Während das in großen Betrieben, wo ja vielleicht es auch Abteilungen gibt oder einzelne Kolonnen gibt, auch vielleicht nicht immer unbedingt auch ein Wechsel in der Führungsposition stattfindet. Das ist ja ganz unterschiedlich, aber je kleiner das Unternehmen ist, wird sich das automatisch entweder lichten oder bleiben oder einen Schwung nach vorne bringen. Ich sehe häufig eher den Schwung nach vorne, denn warum macht das jemand, ein Mitarbeiter, der dann sich dem Unternehmen annimmt und plötzlich Inhaber oder Inhaberin wird und sagt, ich sehe hier Potenziale und ich übernehme das Ding jetzt hier.
Betriebe, die ihre Position als attraktiver Arbeitgeber stärken oder weiter ausbauen möchten, konnten jetzt heute hoffentlich ein bisschen was mitnehmen für den Arbeitsalltag. Zum Schluss und so ein bisschen vielleicht auch als Fazit, welche Fehler sollten Unternehmen beim Employer Branding auf jeden Fall vermeiden?
Das ist eine Frage. Viele glauben ja, dass Employer Branding ein Marketing-Tool ist. Etwas, wo ich Glitzer und Glamour einfach nur drüber streue und dann mache ich ein paar Hochglanzbilder und das ist es eben nicht. Es ist so viel tiefer und es ist vor allem die Basis für alles. Du kannst nur gescheit rekrutieren, wenn du weißt, welcher Arbeitgeber du bist. Du kannst nur ein gescheites Social Media machen, wo Leute liken und sagen, das finde ich ja cool, die Beiträge weiterreichen oder kommentieren, wenn du weißt, wer du bist. Es geht immer wieder zurück zur Arbeitgebermarke. Wenn du nicht weißt, wer du bist, und ich habe es damals in dem Perspektivenheft habe ich es mit Keksen verglichen. Habe ich gesagt, bist du ein Schokokeks, bist du ein Streuselkeks, was hatten wir noch, ein Macaron oder bist du ein trockener Mürbeteigkeks? Und wenn du selber nicht weißt, welcher Keks du bist, wie soll ein Mitarbeiter zugreifen können, sagen, oh, ich liebe Schokokekse? Oder auch sagen können, nee, Streusel geht gar nicht. Und du musst schon vorher wissen, was bist du für ein Arbeitgeber, damit Menschen gezielt sagen können, ich greife hier zum Schokokeks.
Also Employer Branding, Arbeitgebermarke, das in allererster Linie fußt das mal auf Selbstbild und Selbstverständnis vor allem.
Ja, so kann man zusammenfassen.
Ja. Katrin, vielen Dank für den Einblick und deine Tipps rund ums Employer Branding. Wer mehr von dir hören möchte, Achtung, jetzt kommt der kleine Cross-Promotion-Part. Du hast seit Anfang des Jahres auch einen eigenen Podcast, der heißt Nach Fest kommt ab und ist bei allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Also auch dort gerne mal reinhören. Danke dir, dass du in der Lauschwerkstatt zu Gast warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer. Für Fragen, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge gibt es wie immer unsere altbekannte E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.